Und das ist eigentlich die große Gefahr auch beim Flippen oder in diesem Kerngeschäft. Am Anfang, jeder Fehler bringt dich halt um.
Ja, also ja.
Die erste Wohnung,
alles ist all in am Anfang, ne?
Genau. Die erste Wohnung funktioniert, die zweite. Und dann das war ja bei mir auch so, auf einmal wirst du halt, denkst du, du bist der Größte, was jetzt mal dreimal eine Wohnung geflippt hast, und auf einmal müssen die Projekte halt ganz speziell sein oder noch viel schwieriger.
Ja.
Und das bringt dich halt um, wenn die halt dann nicht funktionieren.
Ja.
Und genauso ist halt, wenn du dich halt zu viel gekauft hast und auf einmal dreht sich die Situation. War ja damals auch in der Krise. Und dann haben die alle aufgehört auf einmal zum Kaufen. Viele konnten es dann auch nicht mehr. Aber das musst du halt durchziehen können oder das Kapital zumindest auf der Seite haben, dass du dann nicht aufhörst, weil der Markt dreht sich ja weiter. Es sind ja nur andere Einstiegspreise und andere Verkaufspreise. Und dann geht es ja nur darum, gebe ich den alten Bestand noch ab, wo ich zu hoch eingestiegen bin, dass ich den halt mit Verlust verkaufe und kaufe halt jetzt gleich wieder weiter. Oder kann ich den Bestand womöglich vielleicht festschreiben und hoffe halt einfach, dass sich der alte Bestand in 6 Jahren wieder reguliert hat. Und das ist ja immer diese Frage, was ist der richtige Zeitpunkt für das Ganze?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Von 0 auf 100 Millionen Euro Immobilienbestand in 2 Jahren, das hat er tatsächlich getan, mit ein paar anderen Leuten auch noch. Real Talk mit Roti, Folge 4. Hallo Roti.
Hallo.
Freue mich, dass du da bist. Das ist ein, wie wir wissen, ja relativ aggressiver Titel. Ich finde es super, dass wir da jetzt einfach mal reingehen können. Mir gegenüber sitzt, wie ich es immer gerne kommentiere, ein sehr demütiger Mensch. Wir kennen uns seit vielen Jahren, wir investieren gemeinsam. Deswegen gibt es auch hier eine Serie, die Real Talk mit Roti heißt. Du bist Roti. Und wir sind jetzt in Folge 4 und wir gucken immer wieder, was machst du? Du machst ein sehr, sehr großes Immobilien, also gibt natürlich Leute, die auch noch größere Sachen machen, aber aus meiner Perspektive ein sehr, sehr großes Immobilienhandelsbusiness in München, an dem wir auch beteiligt sein dürfen. Das werden wir gleich auch noch ein bisschen in Kontext setzen, erklären wir in jeder Folge immer, dass das klar ist, wie wir da quasi auch mitspielen, also Stefan und ich. Wir haben in den ersten Folgen deine Reise schon kennengelernt, wie du da so ein bisschen hingekommen bist. Jetzt wollen wir heute, also einmal deine Markteinschätzung natürlich wieder abgreifen und dann reingehen in dieses Konstrukt. Du machst das alles unter dem Namen Flatbuy oder ihr, muss man sagen, Tobi und du, mit noch eben beteiligten Leuten. Und wir haben jetzt gerade mal geschaut. Also erstmal darf ich noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag sagen. Nämlich der Flatbuy, die ist geboren vor 2 Jahren und einem Monat.
Genau, März 23.
Genau, und es ist also einfach Fakt, dass du in den letzten 2 Jahren für 100 Millionen zum Großteil in München Mehrfamilienhäuser eingekauft hast. Wir wollen gleich über alles sprechen, was man dazu braucht und dekonstruieren, wie kann man in 2 Jahren für 100 Millionen einkaufen. Du hast keine 100 Millionen auf dem Konto gehabt vor 2 Jahren, auch keine 10 Millionen. Und da wollen wir drüber sprechen, wie macht man das, Eigenkapital, Banken, Akquise und so weiter. Weil ich glaube, da kann man einfach viel von lernen. Und es ist spannend, so ein großes Projekt auch wirklich zu dekonstruieren. Wir wollen das ja immer begleiten. Und dann reden wir über natürlich den aktuellen Stand. Wo stehen wir mit den Objekten? Das ist ein Handelsbusiness. Es geht also darum, anzukaufen, zu verkaufen, zwischendrin Gewinn zu machen. Und dann sprechen wir über ein Meeting, das wir hatten vor einigen Tagen. Da haben wir mal geguckt, wie hoch ist unser Risiko. Weil wir haben natürlich, anders als bei Buy and Hold, ein zusätzliches Risiko drin. Nämlich, dass wir zum Großteil nicht festgeschrieben sind mit den Zinsen. Und natürlich abhängig sind davon, sehr viel mehr abhängig davon sind, was der Immobilienmarkt macht in diesem Game. Genau. Bevor wir jetzt von 0 auf 100 Millionen dekonstruieren, möchte ich trotzdem im Markt einsteigen. Du hast gerade auch mit unserem Partner im Interviewvorstand telefoniert. Da ging es um Zinsentwicklung. Wie ist dein brandaktuelles Marktgefühl?
Ja, man würde sich immer gerne wünschen, dass der Markt einfach immer ruhig und konstant bleibt. Aber in den jetzigen Zeiten ist halt wirklich sehr viel Wellenbewegung im Markt drinnen. Und jede politische Aussage hat gefühlt immer sofortige Auswirkungen wieder auf den Zins. Und wir haben es ja gemerkt, Thema Friedrich Merz, wie schnell dann der Zins einfach nach oben gehen kann. Jetzt hat sich ja die letzten Tage einfach mal wieder ein bisschen beruhigt. Jetzt kam diese Aussage gestern Abend vom Donald Trump, vom US-Präsidenten. Und da ist man natürlich in der Früh gleich wieder gespannt, wie reagieren die Märkte. Und da sind wir relativ nah auch immer wieder dran an den Märkten und zu fragen, okay, wie wirkt sich sowas aus? Weil jede Korrektur nach oben oder unten hat natürlich bei einem großen Portfolio immer schon sehr viele Auswirkungen in der Preisgestaltung, im Abverkauf, im Einkauf und hat natürlich auch diese Zinsrisiken für den Bestand.
Ja, also ich versuche mal ein bisschen rauszuzoomen. Also wenn du jetzt sagst gestern, dann ist das für den Hörer wahrscheinlich gerade irgendwie 2 oder 3 Wochen her, weil wir dann releasen. Wer weiß, was da schon drin schon wieder passiert ist. Aber genau, also im März hatten wir ja auch noch dieses Schuldenpaket von März und plötzlich gehen die Zinsen 0,3, 0,4, 0,5 hoch. Das war mein kurzfristiger Effekt. Wir haben im November gesprochen auf dem Immocation Festival. Die letzte Real Talk mit Roti-Folge haben wir da live aufgenommen. Da hast du gesagt, wir haben den Winter überstanden. Also der Immobilienmarkt, nicht wir, sondern der Immobilienmarkt hat den Winter überstanden. Wichtig, da muss man auch sagen, mit Immobilienmarkt meinst du die Transaktion, wie viel wird gehandelt. Und nicht so, weil der Bestandshalter, der hat nie einen Winter gesehen, der hat sich über steigende Mieten gefreut eigentlich die letzten Jahre. Aber da hast du gesagt, ja, der Winter ist vorüber. Jetzt kommen wir so langsam in Frühling, vielleicht kommen wir irgendwann in den Sommer. Gefühlt wechseln wir jetzt, wir wissen nicht so richtig, auf welche Jahreszeit wir zusteuern, oder?
Also man merkt schon, dass der Winter vorbei ist und der Frühling vorhanden ist. Die Frage ist nur, wie lang bleibt der Frühling? Könnte nochmal ein Winter kommen oder geht's weiter Richtung Sommer? Also was wir an der Nachfrage schon merken, ist, dass der Wohnungsmarkt in München sehr, sehr aktiv wieder ist. Man merkt auch die die Antworten von den Banken, dass die eigentlich sehr, sehr viel Kreditgeschäft eigentlich wieder haben. Also man merkt, dass da wirklich wieder Leben eigentlich drin ist. Natürlich muss man immer mit dem Risiko muss man achtsam sein, wenn natürlich auf einmal dieser Schock wieder kommt und die Zinsen so dramatisch schnell nach oben gehen, dann kann natürlich dieser Frühling wirklich ganz, ganz schnell in den Winter wieder switchen. Und das ist eigentlich so diese Gefahr, wo man halt wirklich sehr, sehr nah dran sein muss, um halt da wirklich immer schnell zu reagieren von dem Ganzen.
Wann war es am kältesten vom Winter her? Das war dann Ende 22, Anfang 23, Zinsen sind auf 4% gewesen.
Genau, das ist eigentlich, wo jede EZB-Sitzung ist man dann eigentlich vorm Fernseher gesessen und hat gesagt, okay, wieder eine Steigerung, 0,25, 0,5, wo man dann schon mal gesagt hat, okay, wie viele Steigerungen kommen dann nochmal mit dem Ganzen? Jetzt sind wir schon in der Position, wo einfach die variablen Zinsen schon wieder einen guten Schwung einfach nach unten gegangen sind, was für uns natürlich dann in der Liquiditätsplanung schon immer sehr viel Vorteile bringt, diese 1,5%, wo wir jetzt wieder weiter unten sind. Aber man muss halt achtsam sein, weil natürlich kann sich mit das ein oder andere politische die Gegenbewegung auch wieder nach oben wieder festsetzen auf einmal.
Hast du das also im November hast du so kommentiert quasi die Käufer kommen so, wir sind ja auch im Abverkauf, da sprechen wir auch gleich drüber. Die Käufer sind zurückgekommen, weil sie sich an die Zinsen gewöhnt haben. Was ist denn dein Gefühl? Ist ein das was wir jetzt im März hatten mit dem Friedrich Merz Schuldenpaket eine Bauzinserhöhung von 0,3, 0,4. Spürt man das sofort im Markt?
Ja, also man merkt schon, dass auf einmal die Leute schneller wieder ins Nachdenken kommen und sagen, okay, davor konnte ich mir einen Zins mit 3,6 kann ich mehr leisten. Die 4 ist psychologisch natürlich schon wieder für viele, jetzt ist es bei 4%, da wird die Rate schon nochmal ein gutes Stück einfach höher, dann merkst du schon im Abverkauf wird schon wieder schwieriger, dass viele Leute da wieder zum Nachdenken kommen. Gleichzeitig dreht sich das Spiel wieder um, wie jetzt gehen die Zinsen sind wieder 0,20, 0,25 wieder runter, tut man sich wieder leichter im Abverkauf. Also hier geht's ja wirklich schwerpunktmäßig für Wohnungen als Kapitalanlage, wo halt wirklich die Leute immer rechnen bei uns, wo sagen, okay, wie hoch ist die Gesamtannuität und wie viel kann ich mir im Endeffekt dann davon ja dann leisten.
Okay, jetzt ich erkläre ganz kurz Flatbuy, weil das weiß nicht, ob jeder jetzt jede Folge davor gehört hat, die wir zusammen machen. Du hast dich auf den Weg gemacht, zusammen mit dem Tobi, ein Unternehmen gegründet, an dem wir beteiligt sind mit 10%. Es gibt noch einen anderen Investor, der ist auch beteiligt, aber ihr haltet den Großteil, ihr baut dieses Business auf. Mit der Idee, Immobilien anzukaufen und zu verkaufen, mit der Idee durch einen sehr, sehr guten Einkauf, weil du sehr, sehr gut im Markt bist und ein großes Volumen dann auch, wie wir ja gehört haben, quasi ankaufst, nachher auch gute Verkaufspreise bieten zu können, ohne unbedingt alles zu entwickeln. Fand ich auch spannend in der letzten Folge, wo ich gerade nochmal reingehört habe, ne, wo du eben auch sagst, also klar versucht ihr Häuser zu entwickeln, aber nicht auf Teufel komm raus, sondern es geht vor allem darum, eben wirklich gut einzukaufen und nachher für einen Endkunden ein gutes Produkt zu haben, das passt. Das heißt, ihr verkauft auch mal eine Immobilie, die sehr, oder ihr verkauft oft einzelne Wohnungen dann, in anderen Situationen noch, also wirklich schlecht vermietet, wo dann auch ein potenzieller Kunde die günstiger kaufen kann. Oder ihr verkauft eine, die schon komplett auf dem Markt ist, die verkauft ihr dann teurer. Also es gibt quasi verschiedene Produkte über verschiedene Vertriebswege. Und das ist so die Idee hinter Flatbuy. Jetzt von 0 auf 100 Millionen in 2 Jahren. Warum machst du das? Ist ja brutal.
Warum kann man immer hinterfragen? Also ich denke, man versucht oder hat diese Marktphase genutzt, wo im Endeffekt die Preise sehr, sehr stark gefallen sind in einem Markt, der eigentlich ja mit der spannendste einfach in ganz Deutschland ist. Und das ist einfach dieser Münchner Marktbereich, weil wir gesehen haben, im gleichen Zug, die Mieten sind gestiegen, die Zinsen sind auch gestiegen und die Preise sind gefallen. Und die Situation haben wir uns zu Nutzen gemacht in dieser Verunsicherung und sind da größer eingestiegen, haben dann mit dem ersten Mehrfamilienhaus begonnen, wo wir einen super Quadratmeterpreis dann eingekauft haben und haben das dann gesagt, okay, die Story funktioniert, das Aufteilungsverbot kommt auch jetzt und haben wir jetzt noch die Chance, Objekte zu kaufen, aufzuteilen und dann auf dem Markt andere Leute mitpartizipieren zu lassen. Und das war diese Marktchance, wo wir damals 22 mal gesehen haben, bevor dieses Aufteilungsverbot gekommen ist.
Ja, also die hast du wirklich brutal genutzt, das weiß ich noch, wo auch, hast du keine Angst, dass es einfach noch weiter runtergeht im Markt?
Also wir eingestiegen sind wir damals mit einem Mehrfamilienhaus in München mit Baujahr 1994 für den Quadratmeterpreis von 4.000 Euro. Also das war wirklich zu diesem absoluten Niedrigzeitpunkt und das Objekt konnten wir jetzt noch aufteilen, eine Baureserve konnten wir auch noch schaffen und du hast ja wirklich gemerkt, klar, die Angst ist immer im Hintergrund da, dass es halt noch weiter fällt. Aber dann muss man wirklich sagen, gibt es halt andere Märkte. Irgendwann ist der Punkt unten auch immer erreicht. Und das ist schon irgendwo ein bisschen vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Du wirst nie den hundertprozentigen Zeitpunkt erwischen. Aber wenn du halt Top-Aktienwerte bekommen kannst, kannst du einfach in der Regel nichts verkehrt machen. Du hast in München einfach ein internationales Publikum, also sowohl als Käuferschicht als auch als Mieterschicht. Und irgendwann kommt einer und der Deckel nach unten ist einfach vorhanden.
Der Unterschied zum Aktienmarkt ist ja aber zusätzlich, dass du so günstig einkaufst, das kannst du am Aktienmarkt nicht. Also am selben Tag bezahlen alle Leute das Gleiche für die Aktien. Genau. Aber du kannst unter den Immobiliendeals dir einen besonders guten rauspicken, wo du das Gefühl hast, der ist jetzt sehr stark noch unter Marktwert.
Genau. Aber diese Verunsicherung ist absolut vergleichbar zwischen Immobilien und Aktien, weil jeder sagt, ach, wie tief kannst du noch fallen und es fällt noch tiefer und dann verpassen aber die meisten Leute irgendwann den Einstieg und sagen, damals hätte ich es halt gekauft und bei den meisten immer hätte ich, funktioniert ja nicht. Du musst halt dann kaufen, wenn halt... Wenn sich scheiße anfühlt. Der Warren Buffett hat immer gesagt, wenn Blut auf der Straße ist, den Zeitpunkt musst du halt erwischen. Du wirst nie den richtigen Zeitpunkt erwischen, am absoluten Tiefpunkt. Aber wenn du es halt beständig machst, dann funktioniert das Ganze. Und viele hören halt dann auf zu kaufen, auch für ihren eigenen Bestand, wenn es richtig scheppert, weil dann eigentlich die Angst da ist und die Zinsen eigentlich hoch sind. Wenn du es aber beständig machst und als Beispiel wie in München jedes Jahr eine Einzimmerwohnung kaufst, dann sagst du ja super, so günstig konnte ich es ja noch nie kaufen. Und das eigentlich beständig für deine Altersvorsorge machen, dann hast du einfach einen Durchschnittsquadratmeterpreis. Und dieses Timing genau zu erkennen, jetzt ist der Zins am billigsten und die Preise auch am besten, ja, das wird man nie irgendwo hinbekommen. Aber ich glaube einfach, dieses Verhältnis jetzt, der Zins ist in Ordnung, mit dem man arbeiten kann, plus die Quadratmeterpreise in Ordnung. Und man hat ja gesehen, glaube ich, vor 2 Wochen ist der neue Mietspiegel nochmal rausgekommen, wie stark der Anstieg jetzt nochmal in München war. Ich glaube, 6% ist wieder die Miete nochmal gestiegen beim Mietspiegel. Also alle Tendenzen zeigen ja, dass die, wenn du in einem gesunden Mietermarkt drin bist und wo halt einfach diese Nachfrage extrem da ist an Firmen und Mitarbeitern, dann ist das Risiko meiner Meinung nach unten hin sehr, sehr begrenzt.
Glaube ich auch, dass beim, also Market Timing, ich will 2 Sachen dazu unbedingt loswerden. Nummer 1, den wenigsten gelingt das wie dir, dass man in der Hochphase eher langsamer dann macht vielleicht schon oder zumindest normal macht und wenn es dann runtergeht, sich traut, wirklich viel zu machen. Und das ist, also potenzielle Buchgewinne, wir reden gleich darüber, von 20, 30 Millionen, so unser Plan in diesen 100 Millionen drin. Ich würde behaupten mit, das kann man unglaublich schwer sagen am Immobilienmarkt, aber das, was ihr dann da auch an potenziellen Verkehrswerten und so weiter, wahrscheinlich stecken da in den 100 Millionen eigentlich 30 Millionen Buchgewinn drin durch sehr, sehr schnell reagiert, sehr, sehr gut eingekauft. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, deswegen ist das auch so, also ich finde das unglaublich toll, was wir da machen. Ich finde es unglaublich beeindruckend, was du machst. Man muss nur jedem sagen, der gerade auf dem Weg ist, ein paar kleine Wohnungen zu kaufen, das ist ein anderes Spiel. Also Market Timing ist sowieso gefährlich. Und überhaupt ist Handelsbusiness auch gefährlich, hat ganz andere Risiken. Und es ist nicht das Buy-and-Hold-Spiel, damit das hier niemand verwechselt. Wir haben, Stefan und ich, einen Buy-and-Hold-Bestand, du hast auch einen großen Buy-and-Hold-Bestand, auf den wir uns sehr verlassen, wo die Risiken rausgenommen sind. Hier sind logischerweise dann Risiken mit dabei. Okay, eine Frage noch zum Aufteiler. Das ist in München ja jetzt nicht mehr so einfach möglich. Trotzdem gibt es noch Geschäft für die Flatbuy in München?
Ja, wie? Also die Aufteilungssperre ist alles größer 10 Wohneinheiten. Darunter kann man noch aufteilen. Und es gibt halt die Möglichkeit bei vielen Objekten, die haben schon eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, dann kannst du immer noch aufteilen. Das sind eigentlich so die zwei Möglichkeiten. Und dann gibt es ja noch Objekte, die von sich aus auch schon aufgeteilt sind. Guckst. Also da hast du schon Möglichkeiten, immer noch Objekte, aber natürlich nicht mehr in der größeren Menge, wie es halt vor 2 Jahren noch dann der Fall war.
Guckst du, aber du würdest auch ein unaufgeteiltes Mehrfamilienhaus kaufen, das du nicht aufteilen kannst?
Ja, also wir haben auch zum Teil halt unaufgeteilte Mehrfamilienhäuser im Bestand, wo wir halt eine Entwicklungsmöglichkeit sehen, weil es halt dann doch den einen oder anderen Käufer auch in München wieder gibt, der halt nicht einzelne Wohnungen mal kaufen will, sondern einfach sagt, okay, ich möchte her über meinem ganzen Haus sein. Für den ist dann interessant, wenn es ein komplettes Haus dann wieder ist. Aber Schwerpunkt ist bei uns ganz eindeutig eigentlich die
Eigentumswohnung. Aber wir haben da auch, wir sind ja auch ein Listdurchgang, wir kommen nachher noch dazu, wo man kann pro Objekt ja dann entscheiden, Globalverkauf, man kann erst einen Globalverkauf probieren, dann Einzelverkauf der Wohnungen und so weiter. Ja. Okay, jetzt, also im November saßen wir da beim Immocation Festival. Da hatten wir, also hatte erstmal die Flatbuy 10 Mehrfamilienhäuser, jetzt hat sie
knapp 17.
Wir hatten, also Stefan und ich sind, auch das erklären wir immer an der Stelle, sind in einzelne Mehrfamilienhäuser mehr investiert. Das funktioniert so, dass ihr sagt, wir brauchen für ein Mehrfamilienhaus, das wir ankaufen, ein bestimmtes Eigenkapital. Mhm. Das Eigenkapital kommt von extern, entweder von einem Geldgeber oder von mehreren, die dann ein EK-Ticket machen. Mhm. Und nachher entfällt ein gewisser Anteil des Gewinns, wenn das verkauft ist, auf diesen EK-Ticketgeber und ein Teil des Gewinns verbleibt in der Flatbuy. Und damit arbeitet quasi die Flatbuy. So kann die Flatbuy wachsen mit externen Geldgebern.
Ja.
Genau. Das waren 5, die wir gemeinsam hatten. Also sozusagen Stefan, ich und die Flatbuy. Das waren 5, jetzt sind 6. Wir haben 1 dazu gekauft, das ist Waldkreiburg. Ne? Mhm. Genau. Kurzer Exkurs, Waldkreiburg dazu. Warum Waldkreiburg?
Ja, weil Kreiburg ist Heimatmarkt, also ist A94, da sind wir mit der SMS ja auch investiert.
Das ist unser gemeinsamer Bestand, den wir in Bayern haben. Gemeinsamer Bestand,
2 Wohnungen. Ich habe selber im privaten Bestand knapp 10 Wohnungen und das war im Endeffekt eine sehr, sehr günstige Möglichkeit, wo wir einen sehr, sehr großen Bestand kaufen konnten. Einen sanierten Bestand, der wurde schon komplett vollständig saniert worden ist in den letzten Jahren und einmal ein unsanierter Bestand. Und da haben wir halt super Quadratmeterpreise einfach bekommen, weil wir das komplette Areal gekauft haben, haben jetzt die Aufteilung vollzogen. Wir haben nochmal Baurecht auf dem ganzen Grundstück, wo wir Reihenhäuser bauen könnten. Und ja, das war insgesamt
ein Riesendeal, ne?
Genau.
18 oder irgendwas Millionen, ne?
Genau, es war ein Wahnsinn. Sehr, sehr großes Volumen, wo wir angekauft haben. Auch da hast du wieder gemerkt, Thema Finanzierung. Wenn du nicht in dem A-Standort wie in München bist, tust du natürlich schon sehr, sehr schwer, Banken zu finden, die diese Märkte verstehen. Aber natürlich, die Banken wussten dann schon auch vom Track Record von mir, dass ich halt in Waldkreiburg schon viel drin war und viel verkauft habe und zu welchem Quadratmeterpreis wir das Ganze dann verkauft haben. Und ja, also wenn wir allein vergleichen würden, was wir bei der SMS mal bezahlt haben und was wir halt jetzt bezahlt haben, ist halt da schon eine sehr, sehr große Lücke einfach von dem Ganzen her.
Ja, unglaublich, der Quadratmeterpreis.
Und ja, also Waldkreiburg, wie gesagt, ein paar haben dann gelächelt, weil ich das auf dem Immocation Festival gesagt habe, in 40 Minuten, aber ich bin das letzte Mal am Abend auch wieder gefahren, man unterschätzt einfach diese Autobahn, also wenn du halt einfach einmal auf der Autobahn drauf bist, bist du halt wirklich 40 Minuten in München und das macht es halt dann schon interessant für die Leute und wenn du halt solche Quadratmeterpreise halt dann hast, auch im Verkauf jetzt halt über Flatbuy, dann ist es halt einfach, die Mietentwicklung ist hoch in Waldkreiburg, also da sind wir irgendwo bei 11,50 Euro jetzt halt. Und ja, das Verhältnis macht halt schon viel Sinn wieder. Und diese Kombination, einmal halt wirklich vollständig saniert, wo wir halt wirklich alles schon fertig übergeben bekommen haben, und ein Bestand, der auch läuft, der jetzt halt schon eine Fernwärmeheizung und so weiter drin hat, aber der hat von außen her einfach noch die energetische Sanierung benötigt.
Ja.
Genau. Das ist so dieses. Sonst hätten wir uns jetzt auch nicht nach Waldkraiburg, also wir hätten es jetzt nicht mit jeder x-beliebigen Stadt einfach gemacht, so ein großes Ticket, weil da, wie gesagt, das haben wir davor auch erwähnt.
10.800 Quadratmeter sehe ich hier auf
der Genau. Liste. Deswegen bleiben wir schwerpunktmäßig in München, aber wie gesagt, das war eine Ausnahme, wo wir gesagt haben, den Markt kennen wir gut, wir wissen, wie wir vermieten können, wir haben unser Handwerkernetzwerk, und dann kann man es dementsprechend auch günstiger auf dem Markt wieder geben, unsere Wohnungen. Also hast du ja vorhin auch das Modell nur erzählt, was unser möglicher Buchgewinn wäre, aber da ist ja auch so, wie lange hältst du dieses Objekt? Also wir sind halt schon immer der Meinung, wir kaufen schnell und auch größere Tickets, aber möchten auch möglichst schnell wieder verkaufen. Also wir sanieren jetzt nicht großartig, sondern es macht halt für den einen oder anderen halt deutlich mehr Sinn, lieber einen günstigeren Einstiegsquadratmeterpreis einfach zu haben, wie im Endeffekt halt schon ein komplett fertig saniertes Produkt, weil dann lieber kann er es halt steuerlich in ein paar Jahren selber mitnehmen, diese Spanne, bevor er halt alles schon komplett fertig bekommt. Und das ist eigentlich so dieses Modell, wie du davor gesagt hast, dass es jetzt 30, ein Buchwert zwar drinstehen, aber halt auch deutlich geringer auch mal sein könnte, einfach.
Ist ja, genau. Also, das sieht man dann auch, wenn man reinguckt und immer Zahlen macht. Wir gucken uns gerne das EK-Multiple an, auf das Ticket, was wir machen, logischerweise. Und das EK-Multiple ist aber ein absoluter Wert, ohne die Zeit zu berücksichtigen. Wenn ich die Zeit berücksichtige, kommt die EK-Rendite raus pro Jahr.
Ja.
Und das ist logisch, wenn ich 5 Jahre brauche für ein Objekt, ist die EK-Rendite deutlich schlechter, wie wenn ich das in einem Jahr abverkaufe. Also in einem Jahr könnte ich es viel günstiger abverkaufen und immer noch eine bessere EK-Rendite haben. Also damit kann man ja auch spielen. Also da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt seit November zum Wachstum quasi. Und dann dekonstruieren wir, wie man das schafft, von 0 auf 100 Millionen. Ja. Wie viele Häuser hast du gesagt sind?
Sorry.
17, also von 10 auf 17 Häuser. Es waren ungefähr 80 Millionen Ankaufsvolumen, wo wir im November gesprochen haben. Davor hatten wir auch mal ein Meeting, wo wir das ans Whiteboard alles, weiß ich noch. Und jetzt sind zwischenzeitlich für 15 Millionen wurde verkauft.
Genau.
Und irgendwas eben knappe 90 bis 100 Millionen im Bestand. Irgendwie so ist das gewachsen. Ja. Also ist das, ich weiß nicht, 20, 30 Millionen gewachsen seit November.
Ja.
Also zugekommen an Ankaufsbestandsvolumen quasi.
Das sind halt 2 Häuser dann gefühlt, aber.
Ja, klar.
Vom Volumen her, weil es halt in München halt wirklich diese Größen halt dann immer wieder sind.
So, jetzt will ich dekonstruieren, wie man da hinkommt. Also, du erstmal als Typ, du kommst ja an diese ganze, du bist der Ankäufer, ne? Also der Tobi, quasi dein Kollege, mit dem du alles ja irgendwie 50-50 machst in der Firma oder euch das zum Großteil gehört und euch zur Hälfte auch gehört, der Großteil, der ist nicht so im Ankauf, du machst das ganze Immobilienzeug eigentlich, ne? Man hat es in den Folgen davor gehört. Du bist erstmal ein ganz normaler Typ. Du warst bei der Bank, hast irgendwann mal deine erste Wohnung gekauft. Dann hast du ein paar mehr Wohnungen gekauft, hast einen Privatbestand aufgebaut. Wir haben zusammen ein bisschen Immobilien aufgebaut. Du hattest schon mal ein Handelsbusiness, wo du ein bisschen was gemacht hast. Das war nicht in dem Volumen, glaube ich, ne? Oder nicht so groß wahrscheinlich. Du hast immer gesagt, ich will mal in diesen Markt nach München rein. Jetzt bist du drin, oder? Wie bist du reingekommen in den Markt München und zu solchen Volumen?
Ja, also ich habe, bevor die Krise begonnen hat, angefangen mit 2 Mehrfamilienhäusern, wo ich kurzfristig angekauft habe und wieder gedreht habe.
Also vor 22.
Vor der Krise. Und habe gesagt, okay, ist ein echt spannender Markt, aber du hast ja keinen Zugang im Endeffekt, weil es halt viele Player einfach auf den Markt gegeben hat, die wo einfach mit Eigenkapital und so weiter halt viel, viel schneller agieren konnten und auch ganz andere Marktpreise bezahlt haben mit Potenziale und so weiter und einfach ein viel, viel größeres Netzwerk einfach hatten. Und in den Markt bin ich eigentlich nur reingekommen, weil es diese Krise dann gegeben hat, wo im Endeffekt dann keine Käufe mehr auf einmal da waren, und da konnte man im Endeffekt das erste Mal auf dem Markt agieren. Und das war dieses Mehrfamilienhaus, wo ich davor halt erzählt habe. Und ja, da kann man schon sagen, auch von den Ticketgrößen, also das Objekt hat damals knapp 7,5 Millionen Euro gekostet. Und Nebenkosten, also die Maklergebühren waren da schon mit drinnen. Da reden wir dann irgendwie von 5% Nebenkosten. Und das war schon ein größerer Akt, bei vielen Banken vorstellig zu werden, das Konzept zu erzählen, was man mit dem Objekt dann vorhat. Aber man hat es wirklich hinbekommen, dass wir eine Bank gefunden haben, die das Ganze halt mit 100% finanziert hat. Und das bedeutet, in dem Fall hatten wir knapp 400.000 Euro EK für das erste Objekt. Ja, und dann haben wir angefangen zu arbeiten mit dem Objekt. Thema Aufteilung, Werte entwickeln und so weiter. Und so ist dieses Objekt ja Schritt für Schritt wertvoller geworden. Und also, so war der erste Einstieg größer halt in München. Also da ist die erste engere ja. Bekanntschaft zu Maklern entstanden, die wo dann wussten, okay, wie arbeite ich mit dem Ganzen. Und so ist eigentlich, ich glaube, so knapp 3-4 Monate später eigentlich der nächste Deal eigentlich zustande gekommen, wo man einfach mal erklärt hat, okay, jetzt haben wir eigentlich ein aufgeteiltes Haus, wir haben den Quadratmeterpreis irgendwie roundabout 4.000 Euro und wenn du jetzt auch ins Netz reingehst, wirst du halt keine Wohnung finden, selbst in der schlechtesten Phase, wo bei 6.000 Euro ist. Und so konntest du eigentlich immer dieses Chancen-Risiko-Verhältnis ein bisschen einschätzen. Und dann ist man halt auf die Idee gekommen, okay, könnte es jetzt nicht ein wirklich größerer Zeitpunkt oder ein sehr, sehr guter Zeitpunkt sein, das ein bisschen zu skalieren. Und dann kam die Idee, Flatbuy entstehen zu lassen. Genau, und dann ist quasi mit euch und noch einem dritten Partner eigentlich Flatbuy einfach entstanden.
Lass mich nochmal nach dem ersten Objekt nachhaken. Du siehst Krise oder du siehst Zinsen gehen hoch und jetzt werden Häuser irgendwie günstig. Das Haus hast du wo entdeckt? Wie hast du das, wie kam der Deal zu dir?
Ich glaube, das kam auch über einen Newsletter oder beziehungsweise in so einem Programm von dieser Maklerfirma, also, die halt einfach einen gewissen Kundenkreis einfach hat und die haben das verschickt damals.
Okay, aber den Newsletter kann grundsätzlich mal jeder bekommen, wenn er bei der Maklerfirma.
Ja, grundsätzlich ist, du musst ja schon wissen, bei welchen Firmen du welche Objekte halt auch angeboten bekommst. Ich war zumindest mal vorstellig, weil ich ja schon ein paar Häuser mal in München vor der Krise mal angefragt habe, beziehungsweise ein oder zwei Häuser. Ja, da auch schon mal kurz.
Aber du warst gerade nicht
drin. Aber ich war halt nicht, ich war halt einfach in dem 0815, Anführungszeichen, Verteiler einfach mal drinnen.
Okay, also da
wo kommt halt früher, wenn halt so ein Objekt dort gewesen, brauchst du halt relativ schnell die Bankkontakte, schnell die Finanzierung, schnell und so weiter.
Und jetzt plötzlich waren das Ladenhüter? Quasi kurzzeitig, genau. Ja, weil die haben sich auf den Portalen gestapelt, die haben so am Markt, Transaktionen waren viel weniger. Und das war quasi eine gute Chance für dich, leichter reinzukommen. Okay, dann siehst du das Objekt, du rufst dann bei dem Makler an, der kennt dich wahrscheinlich nicht mal wirklich. Aber du sagst, okay, ich kümmere mich jetzt mal drum, hier eine Finanzierung aufzustellen.
Ja, also wichtig ist immer das persönliche Gespräch dann, dass man auch vor Ort den Makler kennenlernt. Sagt, wie man halt agiert und dass halt sein Wort dann auch zählt, was man halt dann auch vor Ort dann ausmacht. Also wenn man sagt, okay, diese Handschlagqualität ist halt echt brutal wichtig einfach bei der ganzen Sache. Und dann musst du halt schon immer hinterfragen, warum halt derjenige halt verkauft. Also wir versuchen schon immer möglichst Erstbesitzer, dass die aufgrund von der Erbschaft oder Scheidung, solche Themen, dass wir da dran sind. Oder wenn es halt jemand zwickt, der wohl jetzt kurzfristig halt Geld braucht, dann kannst du eigentlich schon in der Regel halt die interessantesten Deals irgendwie finden. Und da agieren wir schon halt so, dass wir dann schnell Zusagen machen können und schnell verbindlich sind, auch vielleicht noch nicht mal die Finanzierung halt haben, aber davon lebt halt unser Geschäftsmodell, weil dadurch können wir halt die günstigen Preise einfach generieren, weil wir halt schneller sind wie andere in der Prüfung.
Das war, noch was hast du gesagt, 7 Millionen hat das gekostet? Ja. 400.000 Euro EK.
Ja.
Du hast gegenüber dem Makler gesagt, also wie lange hat das gedauert, vom Erstkontakt bis zum Notar erstmal? Oder vom
Sechs Wochen.
Vom Erstkontakt bis zum, ja, ich kaufe das. Ja. Wie lange hat das gedauert?
Erstkontakt bis
geschätzt, also eine Woche.
Also in der Regel, wenn ich halt ein Exposé bekomme, kann ich es ja relativ kurzfristig einschätzen, passt oder passt.
Also am selben Tag, oder?
Ja, die Grobeinschätzung geht ja sofort
immer. Also du rufst den an und sagst, sehr wahrscheinlich ja.
Erstmal grundsätzlich sehr großes Interesse, ich möchte es halt persönlich besichtigen. Ich möchte nicht am Telefon gleich sagen, in der Marktphase war es wirklich so, möchte ich ja nicht gleich am Telefon sagen, ja, möchte ich kaufen, sondern ich möchte ja in dem Zug erstmal die Hintergründe erfahren, weil der Makler weiß auch, in der Marktphase gibt es nicht viele Käufer. Und wenn du aber weißt, der Verkäufer muss verkaufen, dann kannst du halt vom Preis her schon den besten Preis vielleicht.
Da hast auch, du auch verhandelt bei dem Objekt.
Genau.
Ja. Okay, also dann reden wir über quasi einen Zeitraum von, weiß ich nicht, 1-2 Wochen, in der du die Ankaufsprüfung gemacht hast, verhandelt hast. Hast du da schon die Bankfinanzierung gehabt? Also wusstest du schon, dass
eine Bank? Nee,
überhaupt nicht. Mhm. Du hast quasi gesagt, okay, wir können zum Notar, dann wird ein Notarvertrag, Kaufvertrag oder aufgesetzt und währenddessen kümmerst du dich um die Bank.
Ja.
Dann hast du dir das Eigenkapital besorgt?
Nee, das hatte ich selber bei dem Objekt.
Okay, also bei dem Objekt, die hattest du, das war quasi dein Startkapital, ist schon mal, also, ne, okay. Hättest du dir theoretisch auch besorgen können, wie du es ja dann nachfolgend bei vielen Dingern getan hast, aber da, das war ein Schlüssel ist, um nachher auf die 100 Millionen zu kommen, aber die hast du selber gehabt. Und du hast selber Regionalbanken angefragt oder wie hast du es gemacht? Also selber zu Volksbanken, Sparkassen gegangen?
Genau.
In demselben Zeitraum?
Wir haben ein paar Partnerbanken und dann sind wir halt vorstellig geworden bei verschiedenen Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen, haben wir halt das Konstrukt vorgestellt. Also wir hatten auch schon einen Track-Record davor, also die haben schon gesehen, selbst in der Krise haben wir sehr, sehr gut verkauft einfach. Wir haben im größten Krisenjahr, glaube ich, 70, 80 Wohnungen ja verkauft und haben die gesagt, okay, der wird das schon wissen. Also ich bin jetzt da nicht komplett als Anfänger dann rein. Aber natürlich ist jetzt bei dem Volumen und dann noch in München, musstest du halt mehr erklären, warum das halt jetzt in dieser Richtung.
Vor allem ja Handel also, ist ja immer, also deswegen für Handel ist Track Record nötig. Ja. Also jemand, der jetzt selbst, der hat, sagen wir, der hat, jetzt hat jemand 400.000 Euro oder er hat jemand, der ihm 400.000 Euro gibt als Investor, hat das aber noch nie gemacht vorher, also auch gar kein Handelsbusiness, keine Chance. Der muss kleiner anfangen.
Du musst
Von 0 auf 100 Millionen muss der erste Schritt ein kleinerer sein als 7 Millionen.
Das ist ja wie am Anfang auch. Und das ist eigentlich die große Gefahr auch beim Flippen oder in diesem Kerngeschäft. Am Anfang, jeder Fehler bringt dich halt um.
Also
Die erste
Alles ist all in am Anfang, ne?
Genau. Die erste Wohnung funktioniert, die zweite. Und dann das war ja bei mir auch so, auf einmal wirst du halt, denkst du, du bist der Größte, was jetzt mal dreimal eine Wohnung geflippt hast und auf einmal müssen die Projekte halt ganz speziell sein oder noch viel schwieriger und das bringt dich halt um, wenn die halt dann nicht funktionieren. Und genauso ist halt, wenn du dich halt zu viel gekauft hast und auf einmal dreht sich die Situation, war ja damals auch in der Krise und dann haben die alle aufgehört auf einmal zum Kaufen, viele konnten es dann auch nicht mehr, aber das musst du halt durchziehen können oder das Kapital zumindest auf der Seite haben, dass du dann nicht aufhörst, weil der Markt dreht sich ja weiter, es sind ja nur andere Einstiegspreise und andere Verkaufspreise. Und dann geht es ja nur darum, gebe ich den alten Bestand noch ab, wo ich zu hoch eingestiegen bin, dass ich den halt mit Verlust verkaufe und kaufe halt jetzt gleich wieder weiter. Oder kann ich den Bestand womöglich vielleicht festschreiben und hoffe halt einfach, dass sich der alte Bestand in 6 Jahren wieder reguliert hat. Und das ist ja immer diese Frage, was ist der richtige Zeitpunkt für das Ganze dann?
Bringt mich zum Gedanken, der mich total beschäftigt in den letzten Jahren, ist dieser Hockeystick, weil ich mit so vielen Investoren sprechen darf und selber in dieser Reise bin und so. Und das, glaube ich, jetzt hier ein ganz wichtiger Zusatz. Von 0 auf 100 Millionen in 2 Jahren wollen wir hier gerade dekonstruieren. In Wirklichkeit bist du schon viele Jahre davor einen Hockeystick entlang gelaufen, wo du erfolgreich Sachen gemacht hast. Du würdest jetzt, das höre ich bei dir zumindest raus, korrigiere mich, wenn es falsch ist, jemand, der anfängt quasi zu empfehlen, der macht jetzt Fix and Flip, aber wirklich lange Zeit nicht zu versuchen, es zu schnell zu groß zu machen und zu komplex zu machen, weil da kippt man halt komplett um.
Absolut. Ja. Also auch erst keinen Fix and Flip Deal anfangen, sondern erstmal mit 2, 3, 4, 5 Wohnungen anfangen, das ganze Spiel überhaupt erstmal verstehen und dann mal mit einer Wohnung oder einer kleinen Doppelhaushälfte, irgendwas, wo du Ticketgröße, wo du halt sagst, okay, im schlimmsten Fall verkaufe ich es halt wieder in dem Zustand zu dem Quadratmeterpreis und habe dann ein bisschen was verloren. So würde ich immer anfangen. Also ich habe angefangen vor 12 Jahren und bin oft immer All-In gegangen, wo ich selber im Nachhinein sage, hätte ich das machen müssen und so weiter. Aber bei mir war es immer so, ich hatte jetzt nie Geld von meinen Eltern oder sämtliche andere Risiken mit drinnen, sondern am Anfang immer alles mit meinem komplett eigenen Geld, eigen gehebelt. Und dann konnte ich halt meine Konsequenzen war, ja, im schlimmsten Fall fahre ich wieder auf null runter. Aber das war ja mein eigenes persönliches Risiko. Wenn du aber mit der ersten fixen Flip-Wohnung das Geld von den Eltern leihst oder von deinen Freunden und es geht halt schief und du hast mal 40.000 auf der Uhr, möchtest du auch nicht sagen, ja gut, das war jetzt Risiko und hast jetzt mal 40.000 Euro. Also am Anfang.
Sehr schwer, danach dann noch mit Finanzierung und so, ne? Also.
Genau. Klar, jetzt sind wir in einem anderen Game drinnen, das ist auch vom Volumen und so weiter, aber da wissen auch alle Bescheid, wie die Chancen und Risiken sind. Dass es auch schief gehen kann, ist jedem auch bewusst. Aber wie gesagt, da vertraut man seinen Stärken oder wie man die Markteinschätzung auch hat. Und deswegen kann man da auch noch sehr, sehr beruhigt auch schlafen mit der ganzen Situation.
Echt? Also es kann auch schief gehen, sagst du. Ist gut, dass ich das erfahre an der Stelle. Nee, reden wir gleich noch drüber. Haben wir uns einen ganzen Tag lang drüber unterhalten. Okay, nochmal von 0 auf 100 Millionen. Jetzt haben wir dieses erste Haus und so. Nur jetzt quasi schematisch, was passiert weiter, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Du hast dann bei dem einen Makler offensichtlich schon mal gut gekauft. Ich vermute, bei dem hast du jetzt noch mehr Häuser gekauft. Ja. Dort hast du dein Eigenkapital eingesammelt. Ja. Von einem anderen Investor plus von Stefan und mir.
Ja.
Dieses EK-Ticket-Modell, was wir gerade erklärt haben. Hast gesagt, hier sind Einkaufschancen. Wir haben gesagt, super, wir geben das Eigenkapital, so dass du das dann zusammen hattest pro Deal. Und dann war das dann mit den Banken noch schwierig?
Ja, mit Banken ist es in der Regel sehr, sehr häufig schwierig. Es ist halt einfach eine Fleißaufgabe. Hm. Also es gibt, weiß ich nicht, knapp 2000 Banken und es in der Regel ist eine mindestens dabei, die dann irgendwo zwischen 90% und 100% Finanzierung einfach dann macht. Aber klar, du musst fleißig sein, du musst dich auch gut verkaufen können, du musst auch die Geschichte erzählen können, welche Vision du dann wieder hast und dann lebt aber, du musst dieses Vertrauen, was die Banken in dich geben, auch zurückbezahlen, dass du das halt auch einhältst, was du denen halt dann auch versprochen hast. Also es hilft ja nichts, wenn du sagst, ja, ich bin der größte Abverkäufer, ich kaufe das jetzt mal ein und dann funktioniert gar nichts mehr. Da kriegst du dann auch relativ schnell deine Probleme dann wieder. Und das ist ja dieser schmale Grat immer, wie weit kannst du das Vertrauen von den Banken gewinnen und dann musst du es dementsprechend auch wieder zurückbezahlen. Aber das funktioniert halt bei uns sehr, sehr gut, weil sie halt dann auch sehen, wir fangen jetzt in der Regel jetzt nicht mit irgendwelchen Objekten an, verkaufen die ersten 20% und danach lassen wir das einfach liegen, sondern wir schließen die Objekte vollständig ab, verkaufen alle und zur Not verkaufen wir die letzten 5, 6 Einheiten auch nochmal einen Schnaps günstiger, der Käufer freut sich und wir haben aber ein Objekt wieder vollständig einfach abgewickelt. Aber das kannst du nur machen, wenn du halt deinen Einstiegsquadratmeterpreis einfach so hast.
Ja, ja. Okay, nochmal Akquise. Wir hatten dieses Meeting, von dem wir gleich erzählen, wo es um Risiken, da ging es aber auch generell, wir haben quasi ein kleines Board-Meeting gemacht, wo wir uns das in Summe angeguckt haben und dann habt ihr gesagt, wir sind bei den 4 großen Mehrfamilienhausmaklern in München jetzt auf der Pole Position.
Ja.
Also, ob man jetzt genau die Pole Position hat oder auch mal, sagen wir mal, erste Startreihe steht, ja, sei dahingestellt. Aber ist ja auch unfassbar, dass das in 2 Jahren nochmal passiert ist.
Also, wir sind bei allen Maklern bekannt. Die kennen unser Modell, wie wir halt auch arbeiten.
Also nicht bei allen, sondern bei 4, 5 Großen.
Bei 4, 5 Großen sind wir halt sehr, sehr nah dran, wo wir halt den Schwerpunkt der Mehrfamilienhäuser halt einfach generieren. Ja, und da merkst du einfach, wenn du halt da vernünftig arbeitest und diese Handschlagqualität halt an den Tag legst und nicht rumfalschst und auch nicht mit der Provision ewig rumfalschst, dann hast du einfach so ein gewisses Standing bei den Leuten. Aber das musst du halt auch weiter bespielen, dieses Vertrauen. Also du kannst es natürlich, wenn wir jetzt Beispiel, wir sagen jetzt heute, wir kaufen nichts mehr, die nächsten 4 Jahre wirst du Schritt für Schritt deine Position auch wieder verlieren, weil irgendwann der Markt ändert sich, auf einmal gibt es wieder andere Leute wieder. Also das ist halt immer dieses Spiel, wie lang bleibst du immer an welcher Position immer bei den Leuten. Genau, jetzt ist man in einer sehr, sehr guten Position und da freuen wir uns einfach, dass wir da immer die Möglichkeiten haben.
Also es ist ja wirklich beachtlich dahin gekommen zu sein. Du hast in den letzten 2 Jahren diese Position erarbeitet. Das heißt, du hast Mehrfamilienhäuser gekauft, potenziell gute Deals gemacht, die viele Leute gar nicht zu Gesicht bekommen haben, weil du sie schon vorher gekauft hattest.
Genau, also Mehrfamilienhäuser, explizit halt in München, ist halt in der Regel ein Off-Market-Geschäft. Mhm. Das heißt, es wird jetzt selten Objekte einfach bei ImmoScout eingestellt, sondern das meiste lebt wirklich davon, Vertrauen zu dem Makler und die schicken dir im Endeffekt die Eckdaten oder die Exposés
dann. Du warst ja mal der Typ, wie du gerade gesagt hast, auf der Newsletter-Liste im ganz normalen Verteiler. Jetzt, in letzter Zeit, hast du einige Deals gekauft, die hat dieser Verteiler wahrscheinlich nie gesehen.
Ja,
weil du sie vorher gekauft hast.
Genau. Das ist halt immer das Ziel, wo ich halt jedem immer den Tipp dann eigentlich gibt. Du musst halt schon versuchen.
Das geht im Kleinen auch.
Genau. Mit dem Makler halt auf eine andere Ebene halt irgendwie zu kommen, dass du halt eher Richtung freundschaftliches Verhältnis irgendwo bekommst, weil dann hast du auch gewisse Informationen oder kannst mit dem Makler dementsprechend, deine Geschäfte machen. Jeder lebt ja davon, von der gegenseitiges Vertrauen. Aber wenn du halt nur oberflächlich mit dem Gegenüber und nur halt Zahlen, Daten, Fakten mit dem besprichst, wirst du halt nie auf eine andere Ebene kommen, wie wenn du dich halt auch über private Themen oder halt außerhalb der Immobilien so ein bisschen auch mal unterhältst. Und das ist schon für viele, glaube ich, wäre es wichtig, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten und dem Makler sagen, er ist ein Dienstleister und er muss mir die Ware jetzt liefern, sondern er ist auch ein Mensch dann da auf der anderen Seite. Und der entscheidet natürlich auch, wem kann ich vertrauen, wem kann ich vielleicht auch meine Information früher sagen, ohne dass er gleich zum Objekt läuft und da 50 Fotos macht und durchs Haus läuft und sagt, ja, das würde ich gern kaufen.
Ja.
Das ist halt extrem wichtig. Und ja, das ist halt der Tipp für die meisten, dass man diese Beziehung aufbauen sollte. Aber das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern du musst es auch beweisen. Also in der Regel mit einem kleinen Deal anfangen und dann das Vertrauen halt Schritt für Schritt weiter aufzubauen. Und lieber auch mal hin und wieder die Makler anrufen, ohne zu sagen, hey, was gibt's jetzt für ein Geschäft oder sonst was. Einfach nur, ja, wie wenn du halt gute Bekannte mal anrufst, sagst, wie läuft denn das Geschäft? Einfach allgemein halten. Man muss nicht immer mit jedem Telefonat sagen, was hole ich jetzt da raus oder so in dieser Geschichte.
Ja, unglaublich wertvoll, glaube ich. Und kann man sich wirklich, geht im Kleinen. Jetzt reden wir hier über den krassen Immobilienmarkt in Deutschland mit München und dort Mehrfamilienhäuser. Und es ist natürlich, also Wahnsinn, also wirklich tiefen Respekt vor dem, was du getan hast. Aber das soll sich jeder, der jetzt zuhört, für seinen kleinen Regionalmarkt auch so vorstellen. Also wenn du dir jetzt eine B-Stadt nimmst, dort womöglich noch ein Stadtteil oder eine kleine B-Stadt, weiß ich nicht, 20.000, 100.000 Einwohner, keine Ahnung, ne, irgendwie sowas. Du kannst einfach über On-Market-Akquise, du fängst an, auf Besichtigungen zu gehen von Wohnungen, irgendwann kaufst du irgendwo die erste, vielleicht kaufst du eine zweite. Da bist du schon sehr viel näher dran an dem Markt und kennst die paar Makler, die großen Player. Wenn du da dann auf der persönlichen Ebene so einen guten Job machst und dann spulst du 2-3 Jahre weiter vor, wo du vielleicht wirklich Track Record produziert hast, bist du in dem Markt in genau so einer Position.
Ja, und du musst immer, im Endeffekt ist es ja relativ leicht, du musst eigentlich in die Position geben, dass du dem Makler ein gutes Gefühl gibst, dass er Objekte an dich verkauft. Ja. Aber die meisten sagen ja wirklich immer, ja, er kostet mich jetzt die normale Provision und dann muss er einfach mal abliefern. Er muss mir alle Unterlagen bringen und so weiter. Man muss sich einfach so verkaufen können, dass man halt nett und freundlich ist. Und wenn er die Unterlagen nicht hat, dann sagt er, okay, ist ja auch kein Problem. Dann unterstütze ich, kann ich selber dann wieder machen. Also so baust, du musst dich halt abheben immer von anderen Leuten. Ja. Das ist ja immer die
deren Job einfach machen.
Genau, weil du musst ja bedenken, jeder Makler hat bestimmt 4-5 Favorites in seiner Liste drin, wo er die Objekte anbietet erstmal. Das ist ja in der Regel ein Anruf und bevor ein Exposé erstmal erstellt wird, gibt es in der Regel bei den meisten 4-5 Kurztelefonate und da musst du halt reinkommen irgendwann.
Das ist quasi die Champions League, also der Makler fährt zur Einwertung eines neuen Objektes und bevor er dort überhaupt hin, also auf dem Weg dorthin, ruft er schnell noch dich an als potenziellen Käufer. Ja. Würdest du das kaufen, für wie viel?
Genau. Und das ist ja die Kernfrage, wie komme ich auf diese Position hin?
Ja.
Und das komme ich halt nicht hin, wenn ich halt anstrengend, nervig oder bin. Oder denke, ich bin der Größte und komme mit Porsche vorgefahren und sage, ich bin der größte Immobilienmogul und du bist mir eigentlich nichts wert, aber liefer du mal für mich, sondern da musst du halt die zwischenmenschliche Beziehung aufbauen.
Ja. Das kannst du wie kein anderer. Also du kannst zwischenmenschliche Beziehung aufbauen und du bist unfassbar unkompliziert. Das macht einfach dem Makler Freude, das kann ich mir richtig vorstellen. Ne? Okay, ich glaube, jetzt haben wir einigermaßen konstruiert, wie man auf diese 100 Millionen kommt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo wir stehen, weil die 100 Millionen sind ja nicht 100 Millionen Profit, sondern die sind hochverschuldet, logischerweise. Und wir, keine Ahnung, ne? Vielleicht ist da ein Buchgewinn von 30 Millionen drin, vielleicht von 20. Selbst wenn es 10 wären, wäre es ja ein Traum. Wo stehen wir? Ich gucke jetzt mal in unsere Objekte, die wir gemeinsam haben. Das sind, wie gesagt, 6 Stück. Wir kommentieren immer, das eine Mehrfamilienhaus müssen wir 7 Jahre halten. Da passiert nicht viel, außer dass wir vielleicht ein Penthouse draufsetzen.
Oh, nicht viel würde ich jetzt.
Ja, okay, Entschuldigung.
Also, wir haben die Aufteilung durchgezogen.
Ja.
Ist das Objekt was wert oder deutlich höher vom Wert gestiegen? Wir haben jetzt Eigenkapital durch die Umschuldung auch nochmal rausgezogen.
Das haben wir schon erzählt.
Und jetzt stehen wir kurz davor, knapp 170 Quadratmeter Penthouse genehmigt zu bekommen, mitten in München. Also nichts würde ich jetzt nicht bezeichnen.
Entschuldigung.
Also der Wert
von passiert im Verkauf.
Nee. Entschuldigung. Aber vom Wert her, man muss schon rechnen, auch in München bist du halt hier bei so einer Penthouse-Wohnung. Wenn du da mal schaust, was solche Wohnungen kosten, wenn sie mal fertiggestellt sind, reden wir irgendwo roundabout zwischen 16 und 21.000 Euro.
Ja, Wahnsinn.
Und dann kann man schon mal rechnen, was
das war. Bauen kann man günstiger als für 16.000 Euro auf den Meter.
Ja, selbst wenn du 5.000 oder 6.000 Euro hernimmst, ist eine gewisse Marge da auf alle Fälle, wo wir jetzt ja nicht mit einkalkuliert haben.
Ja, ist on top. Ist wirklich krass.
Und das
schaffen wir das, dass wir auf dieser Dachterrasse einmal ein kleines Grillfest machen, oder?
Ich hoffe.
Wäre cool, oder? Weil das auf war alle so, Fälle. Das war ja so das erste Objekt mit uns, wo wir in dieses System quasi mit eingestiegen sind und gesagt haben, boah, lass uns zusammen dann ein Business aufbauen. Ja, das fände ich cool.
Und du hast einen Rundumblick über ganz München, gell?
Ja, also ganz, ganz stark. Ne? Ich freue mich riesig über dieses Objekt. Wir haben aber nur nichts verkauft, wollte ich sagen. Dann anderes Objekt, haben wir schon erzählt. Das haben wir komplett abverkauft in 2024. Das war super, haben wir schon ganz oft kommentiert. Da hat sich unser Eigenkapital fast verdoppelt und innerhalb von einem Jahr. Also das, was Stefan und ich reingeben, das ist natürlich unfassbar von der Rendite. Dann haben wir unser Haus in Garmisch, also Haus ist gut, ja, Wohnblöcke. Da sind wir im Einzelvertrieb.
Ja.
Das ging gut los und dann etwas langsamer als gedacht, weil du einfach merkst, Garmisch ist nicht München, oder?
Ja, man merkt schon, es ist halt eher regionaler Markt, auch in Garmisch. Wir haben Wohnungsgrößen, wo halt sehr, sehr viele für Eigennutzer einfach in Frage kommen. Jetzt haben wir halt viele vermietete Wohnungen in Garmisch gehabt. Da ist jetzt ein Großteil wieder ausgezogen. Du merkst einfach, dass es halt ein Prozess ist, der jeden Monat wird was verkauft, aber halt nicht in diesem schnellen Markt wie in München zum Beispiel. Jetzt hatten wir jetzt eine gewisse Aktion nochmal gemacht, wo wir die Preise für die in Anführungszeichen schlecht vermieteten Wohnungen nochmal gut reduziert haben. Auf einmal hast du wieder eine riesige Nachfrage dann wieder bekommen. Und das ist halt, wo ich immer sage, dieses Timing, wann reduzierst du vielleicht auch mal einen Preis und gibst halt lieber der breiten Masse halt einen sehr, sehr günstigen Quadratmeterpreis einfach weiter und wir verzichten einfach auf eine gewisse Marge und oder du wartest halt ab, bis du halt so ein Objekt halt maximal vom Profit einfach dann alles rausbekommst, dann dauert so ein Objekt halt vielleicht auch mal 3 oder 5 Jahre. Aber wir machen schon immer diesen Mittelweg, wo wir sagen, okay, Ziel ist es in der Regel, nach 2 Jahren alles abverkauft zu haben und lieber verzichten wir auf ein bisschen Marge und der Endkunde freut sich, weil er halt einfach günstiger einkaufen kann, wie wenn er selber einfach ins Netz geht und wir haben halt eine kleinere Marge und dann haben halt alle Seiten was dann davon.
Fand ich auch jetzt spannend in dem Prozess, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Eigenkapitalrendite berechnet sich auf jährlicher Basis, wenn du also viel länger brauchst zu verkaufen, wird die auch schlechter, weil dein Geld könnte andere Sachen in derselben Zeit dann auch wieder machen, Handelsobjekte, sonst irgendwas. Und wir haben uns jetzt auch entschieden, wir kommen gleich noch zu unserem Risiko-Stresstest-Gespräch, was wir hatten, haben uns da quasi entschieden, gemeinsam, lass uns ein bisschen mehr Gas geben, nicht versuchen, Maximalpreis ganz bisschen weniger und schon merkst du es direkt, ne?
Ja.
Finde ich sehr, sehr, sehr erstaunlich, ja. Nicht erstaunlich, aber sehr cool, dass wir merken, dass wir da wirklich einen Einfluss haben und dass dann ein Markt auch direkt wieder anzieht, ne? Okay, dann haben wir noch ein Haus in München für gute 2 Millionen. Ich sag jetzt bewusst die Straßennamen nicht. Da sind wir mitten im Einzelvertrieb. Wie fühlt sich das an?
Sehr gut. Das Objekt ist mitten in Forstenried. Vernünftiger Stadtteil, gute Infrastruktur vorhanden, das Objekt hat Vollwärmeschutz und so weiter. Haben da so ein paar rechtliche Themen da drin jetzt gehabt. Also da haben wir eine super Wohnung im Erdgeschoss, ist aber ein gewerblicher Mieter drinnen. Also offiziell war es Büro, wir haben es jetzt auch umnutzen lassen in eine Wohnung und der ist aber wiederum untervermietet und das ist auch immer so ein Thema, wie lang dauert sowas, bis du halt rein rechtlich auch deine Wohnung wieder zurückbekommst, also der Mietvertrag wurde gekündigt und ja, eigentlich weiß ja jeder, du hast einen gewerblichen Mietvertrag, du hast ein Büro, kein Thema, kündigst du und die Leute müssen raus, aber wenn natürlich die Leute nicht rausgehen, wie lang sowas im Endeffekt wieder dauert, also das ist auch immer so eine Gefahr, wo man sagt, eigentlich eine ganz sichere Nummer, bei so einer Wohnung nimmst du halt das ganze Risiko für dich selber bei einer Wohnung und du hast so einen Fall, dann dauert es halt nicht wie in deinem Business Case vielleicht bei 12 Monaten, sondern dauert es auf einmal 30 Monate und auf einmal reduziert sich dein kompletter Gewinn. Du musst deinen Leuten wieder erzählen, warum das vielleicht viel länger dauert. Und das sind halt so Risiken in solchen einzelnen Objekten, wo wir halt dann schon einfach mit einkaufen und sowas dauert dann zum Beispiel dann wieder länger. Aber bei dem Objekt sind wir jetzt, glaube ich, bei 40-50%, wo abverkauft sind. Ja,
sind 12 Wohnungen, ne?
12 Wohnungen, 6 Wohnungen sind jetzt, wie gesagt, beim Notar. Und dann hast du wirklich solche kleineren Themen halt, wie jetzt halt mit dieser Wohnung. Und da musst du halt überlegen, gibst du halt so eine Wohnung halt dann mal günstiger ab oder ziehst es halt noch bis zum Ende durch? Ja, und dann steht man da wirklich vernünftig da.
Also wir,
bei dem Objekt.
Wir planen also ja schon so, das hat man in der Gesamtzahl auch gesehen, muss ja so sein, mit irgendwie 30% Marge. Einfach mal Planzahl.
Ja.
Und wenn wir nachher mit 20 rauskommen, sind wir auch super happy. Also mit 20.
Ja, und wir sind hier Quadratmeterpreis, roundabout, glaube ich, bei zwischen 6.000 und 6.500 Euro im Abverkauf in der Lage. Genau. Das ist halt, ich sag, da, wenn man das sieht, klar sind manche Wohnungen dann wieder schlecht vermietet, aber den Hebel dann wieder zu, wenn der mal rausgeht, in der Zwischenzeit habe ich meine Steuervorteile, aber ich kaufe halt einfach mal für den Quadratmeterpreis einfach mal ein, wo du halt vergleichen kannst, die leere Wohnung wird halt für 8.000 Euro verkauft. Und das ist ja immer diese Beispielrechnung, wo man halt immer zu den Leuten sagt, schau her, macht es vielleicht nicht das, Sinn, auch mal eine schlecht vermietete vielleicht.
Das machst du, ne? Ihr beratet mit ja auch eigenem Vertrieb im Verkauf, quasi auch im Sinne von, das hatte ich vorher schon, das finde ich immer interessant. Also ihr guckt wirklich, was ist das für ein Käufer? Also es gibt ja dieses diese Ads, die durchs Internet gehen für 0 Euro Eigenkapital und dann kriegst du noch hintenrum Geld und also furchtbar, ne, solche Vertriebsimmobilien. Ihr guckt euch an, ihr sagt zum Beispiel jemanden, der will in München investieren, weil er an den Standort glaubt, was wahrscheinlich jeder tut, aber der dann auch sagt, okay, für ihn macht es Sinn, eine schlecht vermietete Wohnung, da legt er eher drauf am Anfang, bis es da, aber er kauft zu einem günstigeren Preis dafür ein. Wenn der noch an sich ein hohes Gehalt hat, kann er einen Steuervorteil nutzen in der Zeit und hat langfristig eine sehr attraktive Anlage. Genau. Oder alternativ sagt er, du kannst etwas kaufen, wo wir schon die renoviert haben, die neu vermietet ist, auf Marktniveau, der muss dann mehr zahlen.
Genau, ja. Das ist eigentlich das einfache Modell. Also gerade die schlecht vermieteten Einheiten richten sich halt an Leute, die halt einfach gar keine Zeit haben, irgendwo sich mit irgendwas zu beschäftigen und sagen, okay, da kaufst du im Endeffekt eine Wohnung mit diesem Potenzial, wo du genau weißt, okay, die leere Wohnung, wenn die mal vollständig saniert und so weiter ist, kriegst du halt zu dem und dem Kaufpreis verkauft. Und das ist halt diese Transparenz, wo wir auch den Leuten dann auch mitteilen, wie jetzt hier in diesem Objekt, können wir genau zum Kunden sagen, schau her, Wohnung links ist verkauft worden, weil sie leer war und saniert war für den Preis. Oben ist die Oma mit 75 Jahren drinnen. Kannst dir selber ausrechnen, wie lange die noch drin bleibt. Du kriegst es für den Quadratmeterpreis. Und dann hast du aber eine vollständige Transparenz einfach drinnen. Und das macht vielleicht für den einen oder anderen, der wohl halt zeitlich oder wenig Zeit hat, vielleicht mehr Sinn, vielleicht sowas ins Portfolio mit reinzunehmen.
Ja, ja. Okay, Garmisch hatten wir, die Termine haben wir, in Köln haben wir noch was, da prüfen wir einen Globalverkauf.
Genau, da sind wir jetzt im Globalverkauf.
Vergleichsweise kleines Haus vom Volumen her im Vergleich zu den anderen, ja. Und dann haben wir neu, das ist quasi noch im Ankauf Waldkraiburg, ne? Das ist jetzt das große Ding, was dazugekommen ist. Da stehen wir, also von, das ist jetzt die Liste von 6 Stück gewesen, wo Stefan und ich quasi nicht nur über diese kleine Gesamtflatbuy-Beteiligung dabei sind, sondern wo wir aktiv einen Teil oder Großteil, je nachdem, vom Eigenkapital gemacht haben. Das meiste davon ist also noch Wunschkonzert, aber wir sind auf einem sehr guten Weg eigentlich. Fühlt sich gut
an. Wir fassen halt auch nicht jedes Objekt immer vollständig gleich an, sondern man muss auch berücksichtigen, da stehen zwar jetzt 17 Häuser drin, aber bis der Zeitpunkt erstmal vorhanden immer ist zum Abverkaufen, also das ist halt gerade in München. 17 Häuser
in Summe, ja, bei der Flatbuy, ja.
In München dauert es in der Regel von dem Ankauf, bis wir die erste Wohnung verkaufen können, 1,5 bis 2 Jahre.
Ja.
Bis halt alles durch ist, Teilungserklärung, Grundbuchamt ist so schwierig in München, bis sowas dann mal rechtlich wieder durchgeht. Also das muss man auf alle Fälle halt dann wieder einplanen. Wir hatten halt Vorteil, da werden bestimmt sonst wieder viele fragen, warum das andere Objekt halt so schnell gegangen ist von der Laufzeit her, weil das halt schon komplett aufgeteilt war und du halt einfach schon 12 verschiedene Grundbücher hattest. Aber das muss man halt auch wieder berücksichtigen. Du bist halt abhängig auch beim Aufteilergeschäft von der Stadt, vom Architekten, wie schnell sowas wirklich dann auch wieder funktioniert. Und da sollte man sich immer lieber genügend Puffer halt immer einbauen, bevor das zu knapp dann wieder das Ganze wird. Also wir haben jetzt auch viele Fälle in der Flatbuy ja drinnen, die wir aufgeteilt haben. Also die Abgeschlossenheitsbescheinigung bekommst du ja in der Regel zwischen 3 und 6 Monaten. Das ist super für uns, weil ab dem Zeitpunkt kannst du auch schon zum Notar gehen und abverkaufen. Problem ist aber nur, dass das erste Objekt dann noch nicht in echt geteilt ist, sondern diese Voraussetzung dauert dann nochmal in der Regel, wie ich davon gesagt habe, 6 bis 12 Monate. Jetzt hast du vielleicht schon die Hälfte verkauft, aber hast halt noch keinen einzigen Cent gesehen. Und das sind halt immer diese Themen, das musst du wieder vorfinanzieren und so weiter. Also selbst wenn du top verkaufst, kannst du auch noch theoretisch hops gehen, weil du halt einfach Liquidität im Hintergrund brauchst, dass du die Zeit, bis halt wirklich das Geld auch auf dein Konto wieder fließt, auch wieder aushalten kannst. Weil es gibt halt Banken, die sagen, ja gut, es ist ja schön, dass du es auf dem Papier verkauft hast, interessiert uns aber nicht, sondern wir möchten halt, dass das Geld auf unserem Konto ist. Erst dann kriegst du deinen Anteil vielleicht erstmal raus. Und bei manchen Banken ist es auch wirklich so, die wollen fordern erstmal alles an. Da musst du deine kompletten Vertriebskosten alles erstmal vorstrecken, bis du deinen ersten Euro auch wieder rausbekommst. Also es klingt ja alles vom Papier her immer einfach, aber du musst halt auf so viele Kleinigkeiten immer wieder denken, wo viele sagen, ja gut, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das musst du aber eigentlich schon, bevor du deinen Kredit beantragst, eigentlich schon alles festlegen, weil im Nachgang zu sagen, liebe Bank, gib mir doch mal was frei, jetzt habe ich doch schon so und so viele Wohnungen verkauft, da sagt die Bank, ja gut, das können wir jetzt auch nicht machen, weil das Risiko ist bei den letzten Einheiten, dass wir dann mit drin bleiben und das wollen sie in der Regel nicht, drum lieber davor alles klären.
Ja, ja. Okay, schöne Überleitung zum Thema Risiko, bevor wir uns noch die Risiken erzählen, wir haben immer mal wieder jemand aus der Immocation Community, der dann auch bei der Flatbuy mit angefangen hat, irgendeinen Job zu machen, was total gut funktioniert hat. Ihr seid offen für Leute, die Interesse haben von, ich sage immer, vom Besten zu lernen. Also ich fand es total cool, wenn wir mal einen Aufruf gemacht haben auf Instagram, haben sich Leute gemeldet, die irgendwie mitmachen wollten, weil sie einfach lernen wollten, vielleicht auch junge Investoren, Leute, die gerade anfangen oder so, würdet ihr...
Ja, wir haben, unseren Portfolio-Leiter, der das Ganze macht, der kam über einen Aufruf, ist aus einer Nachbarstadt gewesen, der Jakob, und der arbeitet Vollzeit
macht
bei uns.
Macht ganz tollen Job, ja, haben wir uns jetzt auch angeguckt.
Genau.
Schöne Grüße, Jakob.
Genau, auch in Köln haben wir eine Partnerschaft mit jemandem, der das sich um das Objekt in Köln...
Okay. Also wer sprechen möchte, wie findet man euch? Flatbuy.de.
Genau.
Ja, okay. Genau, meldet euch nochmal.
Flatbuy.com.
Flatbuy.com, okay, sorry. Also wirklich, mit den besten lernen, würde ich sagen, ist also eine ganz tolle Möglichkeit, glaube ich. Okay, so, Risiko beziehungsweise Stresstest. Also, wir haben uns hingesetzt mit allen beteiligten Personen, also zu fünft, haben eigentlich einen ganzen Tag miteinander verbracht in verschiedenen Abschnitten. Zwischendrin gab es nochmal beim Asia-Mann sehr fettiges, aber sehr leckeres Essen. Ich war ein bisschen voll danach.
Das Stammasiate.
Genau. Und haben gesagt, jetzt hat das ja ein Kernrisiko, dieses Business, nämlich die Zinsen. Nochmal beim Buy-and-Hold-Bestand, bei Stefan und mir im Buy-and-Hold-Bestand und bei jedem anderen auch, der sich die Zinsen lange festgeschrieben hat, der dürfte festgestellt haben, über die letzten Jahre, es hat sehr viel Spaß gemacht. Obwohl wir zu sehr hohen Preisen teilweise eingekauft haben von der Marktphase her, weil 2021 waren Preise hoch, da haben wir zum Beispiel viel eingekauft für den Bestand. Aber wir haben halt mit 1% Zinsen finanziert, langfristig festgeschrieben, die Mieten laufen der Bankrate davon. Wir haben auf dem Gesamtbestand eine Miete, die ist mehr als doppelt so hoch wie die Bankrate. Das macht ziemlich viel Spaß für den Bestand. Bei dem Business jetzt ist eine Zinserhöhung ein großes Problem, weil zwei Sachen gleichzeitig passieren. Zum einen erhöht sich unsere Bankrate, weil wir variabel finanziert sind. Und zum zweiten verringert sich die Möglichkeit, profitabel zu verkaufen, bis hin zu, man kann gar nicht mehr verkaufen. Also würden wir jetzt über irgendeinen Black Swan 10%, 15% Zinsen reden, kannst du keine Immobilie mehr verkaufen. Dann hängst du da und die variablen Zinsen gehen hoch. Und wir haben uns das wirklich angeschaut. Wir haben natürlich, hat Stefan eine Excel gebaut. Wir haben dann rumgespielt mit in welchem Szenario. Das ist auch komplexer, als man denkt im Detail, weil das dann pro Haus drauf ankommt, weil wir teilweise ja schon festgeschrieben haben, mal für 7 Jahre bei dem einen Haus und so. Wie geht's dir mit dem Thema Risiko?
Ja, grundsätzlich weiß ich, welches Risiko hinten in unserem Portfolio drinsteckt. Kenne aber auch die Marktsituation, wie es halt auch in München oder in den Märkten einfach vorhanden ist, wo wir uns ja da drin bewegen. Und es gibt ein Worst-Case-Szenario, wie du gesagt hast, klar, wenn die Zinsen jetzt bei 10-15% sind, dann wird es schwer, das noch was zu verkaufen. Und es gibt das Szenario, sollte mal in Deutschland Krieg sein, wäre auch ein Szenario, wo du sagst, okay, da würdest du auch nichts mehr verkaufen. Sollte der Markt aber irgendwo beständig bleiben, wird es in München immer ein Thema sein zwischen Angebot und Nachfrage. Und dann darf man halt nur nicht so vollgesaugt sein mit hohen oder mit Produkten oder Immobilien, die so geleveraged sind, dass man halt einfach hops gehen kann. Und das war einfach dieser Stresstest, wo wir gesagt haben, okay, welche Risiken haben wir denn in unserem Portfolio? Welche Zinsabsicherungen haben wir bisher schon geleistet? Also wie gesagt, bei diesen Objekten, wo 7 Jahre Sperre drauf ist, haben wir die Zinsen auch festgeschrieben, dass da auch in den 7 Jahren klar kalkulierbares Risiko mit drin ist. Und auch bei diesen, in Anführungszeichen, kurzfristigen Geschäften ist in der Regel so, dass viele Banken 1 Jahr oder 2 Jahre Zinsfestschreibung auch dann verlangen oder wir auch dann auch mit abschließen.
Was aber ja wenig ist. Wir reden ja eher so, haben wir ein Risiko für 5 Jahre. Ne?
Genau, genau. Aber da hast du zumindest mal das ganz kurzfristige Hoch-Tief-Spiel immer schon mal ein bisschen mit abgedeckt. Und dann geht es einfach darum, wie sicherst du dir eigentlich deinen kompletten Bestand einfach nochmal mit ab? Gehst du zukünftig auch mehr mit mehr EK rein in die Finanzierung, dass du auch Thema private Bürgschaften mehr mit rausnimmst, gehst du auf Thema Zinsabsicherungsvarianten, dass wir einen Teil vom Portfolio nochmal gegen den absoluten Worst Case absichern. Ja, und da sind wir jetzt im Endeffekt dann dabei, eigentlich da so ein Konstrukt nochmal aufzusetzen für die zukünftigen Geschichten, wo sich alle Parteien dann dementsprechend halt dann wohlfühlen und wo man nicht all in oder einfach alles nochmal verlieren kann, einfach, weil es einfach, da hängt halt so viel Arbeit und so viel Herzblut, irgendwann sagt man nicht mehr, jetzt ist auch wieder egal, wenn man wieder auf Null ist, sondern da hängt halt wirklich dann schon so viel mit drinnen, dass man einfach das ganze Risiko dann rausnimmt.
Ist ja auch nicht bei Null begrenzt, das Risiko.
Genau.
Das kann ja auch sich drehen. Der Hebel gilt ja auch in die andere Richtung.
Ja. Ja. Und drum ist ja immer das Thema, wo man sagt, okay, lieber verzichtest du halt auf einen Teil von deiner Marge und verkaufst halt schneller, um einfach auch gewisse Risiken einfach vom Bestand her auch wieder mit rauszunehmen. Und genau, und da fühlt man sich aber absolut wohl in der Situation, wie es halt jetzt ist, dass man jetzt sagt, okay, der Abverkauf läuft, vielleicht macht man jetzt nicht mehr ganz so viel in der Geschwindigkeit im Einkauf, sondern wickelt man den Bestand sauber ab und dann schaut man einfach mal, wie sich die politische Lage und alles halt wieder weiterentwickelt, weil das ist halt einfach immer wieder, du kannst diese Themen halt nicht einschätzen, was halt wieder kommt, also.
Ja, voll. Also ich möchte es auch kommentieren von meiner, ich habe mich super wohl gefühlt nach dem Tag. Wir haben ja auch die letzten 6 Monate und auch im November hier in diesem Format und in allen Gesprächen, das hat dir jeder erzählt, das ist jetzt relativ stabil mit den Zinsen. Das geht jetzt langsam auf die 3% Bauzinsen zu und das wird so bis Jahresende, vielleicht sehen wir die 2, irgendwas. Seit der ganzen Trump-Geschichte plus das März-Paket und ist einfach viel mehr Volatilität und Unsicherheit drin. Und wir haben dann in dem Meeting auch gesagt, wir wollen ja weiter wachsen. Also wir glauben ja nicht, es ist ja keine große Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt einen Immobilienmarkt sehen, der über die nächsten Jahre sehr stark zum Erliegen kommt, speziell in München nicht, weil Angebot und Nachfrage in so einem krassen Verhältnis ist und der Wohnraum so knapp ist, dass man das nicht glaubt. Das Einzige, was dazu führen kann, wären eben sehr, sehr hohe Zinsen. Da glauben wir nicht, dass das passiert, aber wir wollen natürlich nicht in die Falle tappen. Wie können wir also jetzt, weil wir glauben ja nicht, dass es passiert, wie können wir weiter wachsen, aber mit der Zeit ein bisschen Risiken rauslassen? Mhm. Und dann haben wir richtig so, also wir wollen ja auch wirklich gucken, also mit welcher Formel, wie viel kann man weiter wann zukaufen und wie viel lässt man erstmal vom Risiko raus? Und also der extreme Ansatz wäre zu sagen, gut, jetzt hat man für 100 Millionen angekauft, man will damit 20 verdienen, sage ich mal. Also verdienen wir jetzt erstmal die 20 und dann ist ja gut, dann kaufen wir wieder an. Wenn man das so macht, dauert das natürlich eine gewisse Zeit und dann lässt man sehr, sehr viele Gelegenheiten auf dem Weg liegen. Anderer Ansatz wäre, ja gut, jetzt haben wir 100 Millionen, jetzt können wir nochmal 100 Millionen ankaufen im nächsten Jahr. Ne? Das wäre dann extrem und dann würde man es wahrscheinlich sehr, sehr aufblasen. Und wir wollen jetzt quasi ja so ein bisschen auf Sicht ankaufen. So bin ich zumindest rausgegangen aus dem Meeting, also sagen wir gucken, dass wir gleichzeitig Risiken rausnehmen. Das heißt, wir geben noch mehr Gas, schneller zu verkaufen, weil uns das hilft. Wir gucken uns teilweise Festschreibungen von einzelnen Objekten an, wo wir eben eh wissen, okay, nee, da können wir aus gewissen Gründen nicht verkaufen oder wollen langsamer verkaufen, um höhere Preise zu erzielen. Mhm. Wir haben Zinsabsicherungsgeschäfte diskutiert, wo wir auch Angebote von Banken uns schon eingeholt haben. Das habt sowohl ihr gemacht, als auch Stefan und ich mal für, ne, also da kann man quasi wirklich sagen, ich sichere mich dagegen ab, wenn der Zins zum Beispiel über 5% geht, dann übernimmt die Bank und sowas kostet Geld. Ne? Das ist wie eine Versicherung, die ich einmalig abschließe. Sowas kann man zusätzlich machen. Genau, und so haben wir, glaube ich, viele Hebel in der Hand, um das jetzt so aufzustellen, dass man so wachsen kann, aber sehr viel weniger Risiko.
Auch von der Finanzierungsstruktur, dass man jetzt sagt, okay,
mehr Eigenkapital
rein. Wir gehen nicht mit 90-95%, sondern wir gehen halt in der Form rein, dass wir im Endeffekt halt von den privaten Bürgschaften auch rauskommen. Ja. Und lieber nehmen wir nochmal jemanden mit dazu, der man dann auch ein EK mit dazu gibt, um da auch einfach nochmal ein bisschen Luft rauszunehmen von dem Ganzen her. Aber dann sage ich, man glaubt an den Standort, man glaubt an diese Objekte und an die Situation, dann wird das System auch weiterhin
gut funktionieren. Ich finde das einfach schlau.
Aber man nimmt es halt einfach wieder mal ein bisschen was runter vom Tisch und fühlt sich für allen Seiten her auch wieder. Dann hast du es bewiesen wieder. Und
Ich finde das unglaublich schlau. Genau zu dem Zeitpunkt ist, ich glaube, es fällt auch vielen Leuten schwer zu sagen, ich mache vielleicht statt Vollgas Halbgas zum gewissen Zeitpunkt. Aber hey, wir haben für 100 Millionen was angekauft, wo wir 20 machen wollen, sagen wir mal. Also das ist ja, es geht ja nicht mehr wirklich ums Geld hier im Sinne von, ne, da kommt es jetzt auf jeden Euro an. Das wäre ja nur noch Gier und Größenwahn, wenn man jetzt sagt, dann müssen wir auch auf 500 Millionen kommen. Mhm. Und ich glaube, dieses Spiel spielen viel zu viele Leute, dass sie es auch gar nicht merken, dass sie einfach, also du bist in der Position, Pole Position bei den Maklern, die Banken gefühlt haben wir aufgestellt, wir kriegen sehr viel Geld, sehr schnell und jetzt könnte man einfach weiter, aber was bringt einem das im Endergebnis, ne? Also klar kann man potenziell noch mehr verdienen als 20 Millionen, aber warum, wenn man sich so krass exponiert, wie du sagst, dass man alles auf dem Tisch liegen hat und de facto all in ist,
genau,
das macht keinen Sinn.
Und deswegen war ja dieses Meeting auch wirklich super und davon, man möchte ja nicht Flatbuy einfach auch, ja, von heute auf morgen wieder sterben lassen und sagen, jetzt hat man einmal seinen Gewinn gemacht, sondern wir sind ja wirklich mit Überzeugung auch rausgegangen, ja, auch einen gewissen Mehrwert für die Leute auch irgendwie zu erzielen, ja, mit dem Ganzen, dass man jetzt sagt, okay, wir kaufen halt einfach Pakete im großen Stil einfach ein und lassen halt andere Leute davon mitpartizipieren.
Das ist ja wirklich
deine
Leidenschaft.
Das ist ja blöd wieder, wenn man sagt, ja, okay, jetzt habt ihr es einmal gemacht und dann geht man wieder raus. Genau. Aber gleichzeitig muss man immer dieses Chancen-Risiko-Verhältnis im Blick behalten. Und ja, wie wir davor gesagt haben, lieber gehst du halt mit einer geringeren Finanzierung einfach rein. Dann passiert in der Regel dann noch viel weniger. Und für die Einstiegspreise, man darf halt auch nicht einfach blind irgendwas kaufen. Und das haben wir sowieso nicht, sondern du musst wirklich Haus für Haus anschauen, eine Idee haben, wie kannst du es dann auch umsetzen. Ja, und dann kann man das weiterhin so gestalten.
Finde ich einen ganz tollen Prozess in dieser Reise. Weil wie du sagst, also wir wollen weiter zukaufen. Du willst weiter zu wirklich, dass diese Leidenschaft quasi gute Produkte am Ende herzustellen durch einen sehr guten Einkauf. Und damit dann quasi ein Endkunde auch ein gutes Produkt hat. Das wolltest du machen mit der Gründung von Flatbuy, das willst du weitermachen. Das heißt, jetzt einfach Einkaufsstopp wäre blöd. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht alle Chips auf dem Tisch liegen haben und da einen guten Weg durchfinden. Und fühlt sich voll geil an, dass wir das in die Richtung steuern. Real Talk mit Roti, Folge 4. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Sehr, sehr spannend. Wie immer mit dir. Ich freue mich schon auf Folge 5. Bis bald, Roti.
Mach's gut.
Ciao.